Ich möchte Sie zunächst in ein nicht ganz so geheimes Geheimnis einweihen. Ihr Leben kann sich jetzt ändern. Sie haben zwei Wege vor sich, einen, der zum Leben führt und einen, der zum Tod führt. Sie können Ihr Leben heute ändern. Es kann ganz anders werden. Haben Sie heute Frieden mit Gott? Vielleicht haben Sie Frieden mit Ihrem Nachbarn. Vielleicht haben Sie Frieden in Ihrem Job, aber es gibt etwas in Ihrem Inneren, das Ihnen sagt, dass Sie keinen Frieden mit Gott haben. Sie können diesen Frieden finden, indem Sie Ihr Leben Jesus Christus anvertrauen. Laden Sie ihn in Ihr Herz ein und Sie werden nie wieder derselbe sein. Ich möchte Sie ermutigen, das heute zu tun. Und wenn Sie das tun, melden Sie sich bitte bei Hour of Power. Heute möchte ich mich besonders an alle wenden, die das Gefühl haben, ich bin zwar hier, aber ich will gar nicht hier sein, sondern dort. Haben Sie das jemals so gefühlt? In Ihren Beziehungen, bei der Arbeit, in Ihrem Leben mit Gott? Vielleicht ist es buchstäblich so. Sie wollen raus aus Kalifornien oder Sie wollen rein nach Kalifornien. Das kommt oft vor. Sie sagen, ich will nicht hier sein, ich will woanders sein. An diese Leute wende ich mich. Das Erste, was ich sagen würde, wenn Sie hier sind, aber woanders sein wollen, ist, gehen Sie einfach dorthin, gehen Sie hin. Aber wenn Sie sagen, ich kann nicht woanders hingehen, denn ich stecke aus irgendeinem Grund fest, dann sind Sie die Person, zu der ich heute spreche. Kennen Sie das Gefühl, festgefahren zu sein? Ich weiß, dass ich mich in der Schule immer festgefahren gefühlt habe. Ein Gefühl wie festgeklebt. Man ist in der 8. oder 10. Klasse und man will da raus. Man will nicht da sein im staatlichen Babysitterdienst. Der Einzige, der da rauskam, war Ferris im Film Ferris macht blau, aber ich bin nicht so geschmeidig wie er. Vielleicht waren Sie schon mal im Gefängnis oder sehen uns gerade von dort zu und Sie sitzen fest. Sie denken sich, ich will nicht hier sein, ich will woanders sein. Vielleicht sind Sie zu Unrecht dort. Sie sagen, ich will raus. Vielleicht sind Sie in einer beruflichen Situation, in der Sie aus welchen Gründen auch immer, vielleicht wegen der Familie feststecken. Vielleicht sind Sie Hausmeister, ans Bett gefesselt. Vielleicht ist es eine gesundheitliche Sache, unter der Sie leiden, aus welchem Grund auch immer. Sie fühlen sich an diesem Ort festgefahren, aber wo Sie wirklich sein wollen, ist dort drüben. Die Botschaft von Jesus an Sie ist, blühen Sie zuerst. Tragen Sie zuerst Früchte, genau dort, wo Sie sind. Die Botschaft von Jesus heute lautet, blühen Sie, wo Sie sind. Gedeihen Sie, wo Sie sind. Blühen Sie auf, wo Sie sind. Bedenken Sie, als Josef zu Unrecht im Gefängnis saß, muss er sich all die Jahre, die er in diesem Kerker verrottete, gedacht haben, oh Mann, keine gute Tat bleibt ungestraft. Aber er wusste nicht, dass er im Gefängnis war, weil Gott ihn darauf vorbereitete, der mächtigste Mann im Land zu werden. Die einzige Möglichkeit, die rechte Hand des Königs zu werden, besteht darin, zuerst im Gefängnis des Königs zu sein, wenn man in Josefs Geschichte ist. Israel wollte aus Ägypten frei sein, aber in der Wüste mussten die Menschen neu werden. Und dieser Prozess dauerte 40 Jahre, bevor sie das verheißene Land einnehmen konnten. Als Saulus auf seinem Weg nach Damaskus erblindete und er wie Schuppen auf den Augen hatte, wusste er nicht, dass er jemals wieder sehen würde. Ich glaube, wenn man ein paar Tage lang blind ist und nichts mehr sehen kann, fragt man sich, werde ich für immer blind sein? Ich bin sicher, dass Saulus dieser Gedanke durch den Kopf ging. Aber als die Schuppen von den Augen abfielen, wurde er zu Paulus, dem Apostel der Gemeinde von Jesus. Es gibt keinen Saulus, der zu Paulus wird, wenn es nicht eine Zeit der Blindheit gibt. Es gibt kein Israel ohne eine Zeit der Wüste. Es gibt keinen Josef ohne Gefängnis. So ist das Leben nun mal. Das ist eines der schwierigen Dinge im Leben, wenn man sich an solchen Orten befindet. Es fühlt sich an wie das Ende der Geschichte, aber sehr oft ist man in der Mitte. Man ist in einem Prozess, man ist in einem Schmelztiegel. Folgendes haben wir, wenn wir lernen, genau dort aufzublühen und zu gedeihen und Früchte zu tragen, wo wir sind und nicht dort, wo wir sein wollen. Das hier bekommen wir. Wir verstehen, dass das Leben besser wird, wenn wir besser werden. Wir verstehen, dass sich das Leben verbessert, wenn wir uns verbessern. Wir verstehen, dass alles, was wir haben, genau hier ist. Es ist Jesus. Denn Folgendes lernen wir. Wir können überall wachsen, wo Jesus ist. Wir können gedeihen, wo auch immer Jesus ist. Überall, wo Jesus ist, gibt es Gesundheit, Leben, eine Vision, Fülle, Überfluss. Ein großer Teil des Fruchtbringens, genau dort, wo man ist, besteht darin, dieses Leben, dieses Wissen und diese Ressourcen anzuzapfen. Jeder Ort, an den wir gehen, bietet mehr als eine Belohnung. Ohne Zweifel gab es in jedem Job, den Sie jemals hatten, ein Gehalt oder eine Art von Stundenlohn. Wir nennen das den ersten Lohn. Aber zu diesen Jobs gehören auch Menschen, Lektionen, Erfahrungen. Das nennen wir den zweiten Lohn, eine zweite Belohnung. In jeder Ehe bekommt man den Lohn einer Ehefrau oder eines Ehemannes, aber es gibt noch ein zweites Geschenk. Man bekommt das Geschenk, ein Ehepartner zu werden und alles, was das beinhaltet, um eine andere Art Mensch zu werden. Es ist interessant, dass jedes Mal, wenn ein Kind geboren wird, auch ein Vater geboren wird und eine Mutter geboren wird. Ist das nicht interessant? Das erste Geschenk ist also das Kind. Aber jeder, der Kinder hat, weiß, dass es noch ein zweites Geschenk gibt. Das Kind aufzuziehen, volle Windeln zu wechseln, mitten in der Nacht aufzustehen und sich Sorgen zu machen, wenn die Tochter mit einem Jungen ausgeht. All diese Dinge sind in der Tat der zweite Lohn. Die zweite Belohnung, die uns, wenn wir Gott darum bitten, in etwas Neues verwandeln können. Wenn Sie dort aufblühen, wo Sie jetzt gerade sind, dann lernen Sie, dass es nicht Ihre Situation ist, die Ihr Leben besser macht. Wenn Sie besser werden, dann wird das Leben besser. Und jeden Tag haben Sie die Wahl, alles oder weniger als alles zu geben. Jeden Tag haben Sie die Wahl, mit wem Sie Ihre Zeit verbringen. Jeden Tag haben Sie die Wahl, ob Sie Ihr Leben vergeuden oder alles geben, was Sie haben. Und das können Sie auch in einem Gefängnis tun. Sie können das tun, wenn Sie krank sind. Es ist schwer, ich weiß, aber ich habe es geschafft und Sie können das auch. Sie können das tun, wenn Sie einsam sind. Sie können das tun, wenn Sie arbeitslos sind. Jemand sagte, dass man das nicht tun könne, wenn man im Gefängnis sitzt. Nun, vom Apostel Paulus bis hin zu Martin Luther King wissen wir, dass einige der größten Momente des persönlichen Wachstums und der Entfaltung in Gefängnissen passierten. Wenn Sie sich festgefahren fühlen, blühen Sie auf, wo Sie sind. Blühen Sie auf, wo Sie sind. Bringen Sie genau dort Früchte hervor, wo Sie sind, und Sie werden den zweiten Lohn erhalten. Vielleicht ist dieser zweite Lohn etwas, das Sie lernen. Vielleicht ist es eine Gelegenheit, vielleicht eine Person, die Sie treffen sollen. Oder vielleicht ist es eine Person, die Sie helfen sollen. Es geht nicht immer um einen selbst. Manchmal muss man jemandem anderen helfen, und wenn man geholfen hat, wird sich eine Tür öffnen. Das bringt uns zum Buch Jeremia, Kapitel 29, die Verse 4 bis 11. Bevor wir dazu kommen, sollten wir uns daran erinnern, dass Gottes Plan für Israel und sein Volk darin besteht, ein Licht in der Finsternis zu sein. Und die Welt in der Bronzezeit war wirklich dunkel. Erinnern Sie sich, warum Gott Juda ins Exil nach Babylon gebracht hat? Wissen Sie noch warum? Es gab zwei wichtige Gründe, von denen die Bibel immer wieder spricht. Erstens, weil sie sich von den Armen, den Hungernden und den Witwen abgewandt haben, Dinge solcher Art. Ich glaube, das verstehen wir alle. Ich weiß, dass niemand hier sagen würde, oh, das ist doch in Ordnung, das zu machen. Aber dann gibt es noch eine zweite Sache, die ich immer etwas verwirrend fand, nämlich, dass sich jemand vor Götzenbildern verneigt. Das ist der zweite große Grund. Und ja, wir können sehr oft darüber reden, dass ein Typ mit einem Ferrari einen Götzen besitzt oder was auch immer. Aber das war für die Juden in der Bronzezeit nicht damit gemeint. Die kanaanäischen Götter wollten Dinge wie Menschenopfer, auch Kinder. Es gab Tempelprostituierte, die oft Sklaven waren. Heute betrachten wir das als Menschenhandel. Und es gab so viele andere böse, schreckliche Dinge, die unschuldigen Opfern angetan wurden. Und dann ist da Juda, das eigentlich das Licht dieser Welt sein sollte, aber stattdessen macht es dabei mit. Es macht dabei mit, es unterstützt das. Im Laufe der Zeit mahnt Gott, hört auf, hört auf, hört auf, hört auf, bis schließlich das Exil kommt. So kommt das babylonische Exil. Juda wurde erobert und die Juden nach Babylonien verschleppt. Und Jeremia gibt ein Wort von Gott an die Menschen, die es wirklich vermasselt haben. Das zeigt das Herz Gottes, dass es voller Gnade ist, voller Barmherzigkeit, voller Güte, sogar zu Menschen, die wirklich, wirklich viel Mist gebaut haben. Wenn Sie sagen, ich stecke fest, weil ich Mist gebaut habe, dann gibt es Gnade für Sie. Es gibt Gunst für Sie. Wenn Sie sagen, ich stecke in diesem Schlamassel wegen meinen Entscheidungen, dann gibt es auch für Sie Gnade. Die Tür wird sich für Sie öffnen. Gott wird einige Ihrer Lasten zerbrechen. Das bringt uns zu Jeremia, Kapitel 29, Vers 4. Dort heißt es, so spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels, zu allen Verbannten, die er von Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ. Baut euch Häuser und wohnt darin. Legt Gärten an und erntet ihre Früchte. Heiratet und zeugt Kinder. Wählt für eure Söhne Frauen aus und lasst eure Töchter heiraten, damit auch sie Kinder zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ, und betet für sie. Warum? Das ist eine großartige Lektion, liebe Freunde. Denn wenn es ihr gut geht, dann wird es auch euch gut gehen. Ich, der Herr, der allmächtige Gott Israels, warne euch. Lasst euch nicht von den Propheten und Wahrsagern unter euch in die Irre führen. Gebt euch nicht mit diesen Träumern ab, die ja doch nur verkünden, was ihr hören wollt. Sie erzählen euch nichts als Lügen und berufen sich dabei auch noch auf mich. Doch ich, der Herr, habe sie nicht gesandt. Denn ich sage euch, die Babylonier werden 70 Jahre lang herrschen. Und erst wenn diese Zeit um ist, werde ich mich euch wieder zuwenden. Dann lasse ich meine Verheißung in Erfüllung gehen und bringe euch wieder in euer Land zurück. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Und das ist Gottes Plan für sie. Sie blühen auf, wo sie sind, und dann öffnet sich die Tür. Man darf auch nicht vergessen, dass sich das rabbinische Judentum historisch gesehen in Babylonien entwickelt hat, nicht in Israel. Als die Juden von dort zurückkamen, brachten sie die Synagoge und die Torahlehre und all die Dinge mit, die die Grundlage für Jesu wirken und eigentlich auch für ein christliches Leben sind. Es passiert viel, wenn man dort aufblüht, wo man gepflanzt wurde. Sie werden aber nicht für immer dort bleiben. Gott weiß mehr über dein Morgen, als wir über unser Gestern. Das hat Dr. Schuller gesagt. Was für ein großartiger Satz. Man kann überall wachsen, wenn Jesus da ist. Sie sagen, ich will nicht hier sein, ich möchte woanders sein. Blühen Sie zuerst dort auf, wo Sie sind. Hier sind 7 Möglichkeiten, wie man genau dort blühen kann, wo man ist. Es müssen ja 7 sein, weil das hier eine Kirche ist, oder? Das ist eine gute christliche Zahl. Vielleicht gibt es ja noch mehr Dinge, aber das sind einfach diejenigen, die bei mir funktioniert haben. Also nehmen Sie es mit Vorbehalt. Ich habe sie aus der Bibel. Nummer 1, wachsen Sie wie ein Baum. So viel Sie können. So viel, wie Sie können. Wachsen Sie nicht 70% von dem, wie Sie können. Wachsen Sie nicht halb so viel, wie Sie können. Geben Sie alles. Wissen Sie, warum? Wissen Sie, warum? Jeder, der jeden Tag alles gibt, geht abends ins Bett und sagt, ich bin froh, dass ich alles gegeben habe. Ich glaube, dass das etwas mit einem glücklichen Leben zu tun hat. Jeder einzelne Mensch braucht Fortschritt im Leben. Das ist die Wahrheit. Und sehr oft messen wir Fortschritt in unserem Leben daran, ob ich verheiratet bin, wie viele Kinder ich habe, ob ich gute Freunde habe, ob ich ein Unternehmen gegründet habe, ob ich dieses oder jenes erreicht habe. Es gibt einen besseren Weg, um Fortschritt zu messen, anhand der Dinge, die man nicht kontrollieren kann. Ein besserer Weg, Fortschritt zu messen, ist, nach innen zu schauen. Werde ich zu einem größeren Menschen? Wachse ich als Persönlichkeit? Wachse ich in meinen Fähigkeiten? Werde ich ein besserer Leiter? Verstehe ich den Lauf der Welt besser als vor 6 Monaten? Bin ich gesünder geworden? Das sind die Wege. Wenn Sie hier Fortschritte machen, wird sich das andere Zeug von selbst erledigen. Sie kümmern sich bitte um Folgendes. Ein Baum, der sehr viel wächst und groß wird, ist ein Baum, der Nahrung hat. Ein Baum, der viel wächst, hat tiefere Wurzeln. Ein Baum, der viel wächst, ist ein Baum, der das Beschneiden aushält. Haben Sie jemals einen Baum gesehen, der beschnitten wurde? Er sieht nicht gut aus, er sieht tot aus. Stellen Sie sich vor, ich wäre ein Baum und würde beschnitten. Ich würde sagen, stopp! Aufhören! Was machst du da? Stopp! Satan greift mich an! Aber in diesem seltenen Fall wäre es die Hand Gottes. Vielleicht passiert Ihnen das nicht einfach nur so, sondern es geschieht für Sie. Ein Baum, der wächst, braucht Sonne. Aber nicht immer. Nicht die ganze Zeit. Wir nennen sie Kaktusse oder Kakteen. Beides geht. Ich habe einen Lehrer gefragt. Und Bäume brauchen Regen. Aber nicht die ganze Zeit. Nicht immer. Die ganze Zeit düster, die ganze Zeit grauer Himmel. Nein, er braucht ein bisschen von beidem. Und er muss so viel wachsen, wie er kann. Jeder einzelne Mensch hat anders als ein Baum die Wahl, ob er so viel wachsen will, wie er kann. Sie haben die Wahl. Sie können alles werden, was Sie sein sollen, oder Sie können weniger werden, als Sie sein sollen. Jeden Tag treffen Sie diese Entscheidung. Welche wird es also sein? Wählen Sie alles. Werden Sie alles, alles, was Sie für Jesus sein können. Nummer 2, wenn Sie dort aufblühen wollen, wo Sie gepflanzt sind, dann verfluchen Sie nicht, was Sie haben. Das ist so verbreitet in einer Zeit des Neids, des Vergleichens und der Beliebtheit. Jesus erzählt ein Gleichnis über Unkraut, das auf dem Feld eines Bauern gesät wird, dessen großartige, schöne Ernte wächst. Aber mitten in der Nacht kommt ein Konkurrent und pflanzt einen Haufen Unkraut. Und so beginnt dieses Unkraut mit der schönen Ernte zu wachsen. Seine Knechte sagen, Herr, wir müssen das Unkraut ausreißen. Aber was sagt er zu ihnen? Tut das nicht. Warum? Wenn ihr das Unkraut ausreißt, reißt ihr dabei auch den Mais mit aus. Ihr müsst alles wachsen lassen und wir werden es am Ende aussortieren. Der Mann sagt, auf diesem Feld wächst zwar Mais, aber auch Unkraut. Brennt es nieder, weg mit dem Ganzen, ich hasse dieses Feld. Brennt es nieder. Nein, nein. Manchmal muss die Ernte mit dem Unkraut wachsen. Verfluchen Sie nicht, was Sie haben. So viele Menschen hassen ihren Körper, hassen ihr Alter, mögen ihre Freunde nicht oder ihren Job oder beschweren sich über ihre Familie oder hassen vor allem ihr Land oder ihre Stadt oder ihren Staat oder ihre Universität oder ihre Kirche. Auf jedem Feld wächst Unkraut. Manchmal wachsen die beiden Dinge einfach zusammen. Sie wachsen zusammen. Verfluchen Sie nicht, was Sie haben. Segnen Sie den Boden. Segnen Sie die Saat. Segnen Sie den Regen. Segnen Sie die Sonne. Es ist alles, was Sie haben. Nutzen Sie, was Sie haben und machen Sie das Beste daraus. Nummer 3, lernen Sie, wie die Dinge sind. Nicht, wie sie sein sollten. Nicht, wie Sie sie gerne hätten und auch nicht, wie es fair wäre. Hören Sie so oft, wie es geht, damit auf, das Wort sollte zu benutzen. Sie müssen lernen, wie die Dinge wirklich sind. Jesus sprach einmal mit einem berühmten Lehrer Israels, Nikodemus, und er sprach über das geistliche Leben. Er erklärte ihm, wie man aus dem Geist wiedergeboren wird und wie der Geist in einem Menschen wohnt. Und der Lehrer Israels war so verwirrt, dass er fragte, was, was? Er sagte, ich verstehe das nicht. Und Jesus sagte zu ihm, du bist ein Gelehrter in Israel? Lassen Sie mich Ihnen Folgendes sagen. Viele Ihrer Professoren in der Uni, einige Ihrer Eltern, einige der Leute, die Sie kennen, die sich als Experten ausgeben, sind in Wirklichkeit keine. Vor allem, wenn Sie das Wort sollte oft benutzen. Lernen Sie, wie die Dinge wirklich sind. Sie brauchen mehr Geld? Lernen Sie, wie Geld wirklich funktioniert. Sie wollen einen Ehepartner? Lernen Sie, ein attraktiver Mensch zu werden. Und wenn ich attraktiv sage, meine ich nicht nur körperlich attraktiv. Hier ist ein perfektes Beispiel dafür. Ich muss vorsichtig sein, weil ich nicht weiß, ob mein Freund diesen Gottesdienst sieht. Aber ich hatte einen Freund auf dem College, der eine Menge Gepäck und eine Menge Probleme hatte. Er war kein schlecht aussehender Typ, aber er hatte eine Liste von vielen Dingen, die er sich von seiner Frau wünschte, und die Liste war verrückt. Im Grunde sollte die Frau eine Raketenwissenschaftlerin, ein Supermodel und Millionärin sein. Wir sahen ihn alle an, wir alle waren seine Freunde, und wir sagten, du musst dringend an deiner Liste arbeiten. Das klingt viel gemeiner, wenn ich es laut ausspreche. Das klingt sehr hart, aber dieser Mann ist mein Freund. Es muss Folgendes passieren. Wenn Sie für jemanden attraktiv werden wollen, müssen Sie zu dem Menschen werden, von dem jemand sagen würde, diese Art von Mensch würde ich gerne heiraten. Wir denken immer daran, wen wir bekommen wollen, aber nicht daran, wer wir für diejenigen sein wollen, die wir heiraten. Das gilt auch, wenn Sie schon verheiratet sind. Was für ein großartiges Ziel das doch wäre. Glauben Sie, dass es Ihrem Ehepartner gefallen würde, wenn Ihr wichtigstes Ziel in diesem Jahr wäre, der beste Ehepartner aller Zeiten zu werden? Denken Sie, das wäre gut für Ihre Ehe? Denken Sie, dass Sie dann ein glücklicherer Mensch wären? Es ist doch eine Überlegung wert. Nun, wie auch immer, ich gehe zu weit in die Tiefe. Lernen Sie, wie die Dinge sind und setzen Sie sich mit der Realität auseinander, okay? Nummer 4, verschwenden Sie Ihr Leben nicht. Es war noch nie so einfach wie heute, sein Leben zu vergeuden. Noch vor rund 100 Jahren gab es diese Sache, die die Menschen als Langeweile bezeichneten. Ich erinnere mich an meine Großmutter, die auf einem Bauernhof aufgewachsen ist, und ich sagte, oh, es muss toll gewesen sein, auf einem Bauernhof aufzuwachsen. Und sie sagte, nein, ein Bauernhof ist langweilig. So ist das mit langweiligen Orten. Langeweile ist ein Brutkasten für Kreativität, für Sonette, für Gemälde, für Bücher. Wenn man sich langweilt, starrt man auf einen schönen Ort und denkt sich Dinge aus, die nicht passieren würden, wenn man zum Beispiel Instagram, YouTube, Netflix, Fußball oder Fernsehen schauen würde. Ich mag all diese Dinge und ich genieße sie immer wieder. Aber wie bei jeder guten Sache kann man es auch übertreiben. Oh Mann, es ist so einfach geworden. Langeweile stellt sich heute innerhalb von Sekunden ein, nicht innerhalb von Stunden, wie es früher war. Buchstäblich sitzt man nur 15 Sekunden irgendwo rum. Die meisten Menschen ziehen es heute vor, ihr Leben zu vergeuden. Darum ging es bei dem reichen jungen Mann. Der reiche junge Mann hatte alles Geld der Welt und er kommt zu Jesus und Jesus sagt, ich möchte, dass du mir nachfolgst. Ich möchte, dass du mein Jünger wirst. Aber ich will, dass du Folgendes tust. Verschenke deine Sachen an die Armen und folge mir. Jesus verlangt das nicht von allen reichen Leuten. Einige reiche Leute dürfen ihre Sachen behalten. Aber was war das Problem mit diesem Mann? Ihm fehlte es an Großzügigkeit, diesem jungen Mann. Verstehen Sie, was Jesus von ihm verlangt? Verstehen Sie, was Jesus von ihm verlangt? Wie viele Jünger gibt es? Es sind 12, richtig? 12. Die Superchristen hier können alle 12 Namen aufzählen, oder? Das sind Leute, die alle einen Sankt vor ihrem Namen haben. Kirchen wurden nach ihnen benannt. Noch lange nach ihrem Tod werden sich die Menschen an alles erinnern, was diese Leute getan und gesagt haben. Verstehen Sie, Jesus lud diesen reichen jungen Mann ein, einer von diesen 12 Männern zu werden. Wir würden heute seinen Namen kennen. Aber stattdessen kennen wir ihn nur als den Typen, der sein Leben verschwendet hat, weil er sich weigerte, großzügig statt geizig zu sein. Verschwenden Sie Ihr Leben nicht. Verschwenden Sie Ihr Leben nicht. Nutzen Sie Ihre Freizeit, um das Leben zu bekommen, das Sie wollen, statt dem Leben zu entkommen, das Sie haben. Sie sagen vielleicht, ich habe ja gar keine Zeit. Aber wenn Sie 8 Stunden schlafen und 8 Stunden arbeiten, haben Sie ja noch 8 weitere Stunden. 8 Stunden. Was machen Sie damit? Nutzen Sie eine dieser Stunden, um der Mensch zu werden, der Sie sein sollen, um die innere Arbeit zu tun. Gut. Hannah sagte mir, sei bei deiner Predigt fröhlicher, du sahst grummelig aus. Darum versuche ich, fröhlicher zu sein. Ich arbeite hart daran. Nummer 5. Nummer 5. Sehen Sie eine Möglichkeit, wenn alle anderen Unglück sehen. Das ist eine Gabe. Das ist ein großartiger Weg, um aufzublühen und Früchte zu tragen, wo immer man gepflanzt ist. Die Menschen sagten zu Gideon, die Midianiter haben 132.000 Mann in ihrem Heer und sie kommen, um unser Land zu vernichten. Gideon sagte, kein Problem, ich habe ja 300. Sie sagten, Gideon, du brauchst mehr Soldaten, das ist ein Unglück, das ist eine Katastrophe. Er sagt, nein, das brauche ich nicht. 300 reichen aus. Diese 300 werden den Job erledigen. Aber wie sollen ich habe da eine Idee. Und eines Abends, als 132.000 Männer, die sich nicht kennen, ist irgendjemand hier auf eine große Universität mit 60.000 Leuten gegangen, wie die University of Southern California oder so? Das ist wie ein kleines Land. Man kennt nicht den Namen von jedem Einzelnen. Man weiß nicht, wer wer ist. Wenn man eine midianitische Armee mit Sklaven und Leuten aus allen möglichen Ländern hat, die verschiedene Sprachen sprechen, dann ist das keine Katastrophe, sondern eine Möglichkeit. Diese 300 Männer umzingeln die Armee, machen einen Haufen Feuer und Lärm und die gegnerische Armee bringt sich selbst um und zieht sich zurück. Wo alle anderen eine Katastrophe sahen, sieht Gott eine Möglichkeit und weist Gideon an, das ist wahrscheinlich der bessere Ausdruck für Möglichkeit, eine Möglichkeit zum Sieg durch die Hand Gottes. Wann ist die beste Zeit, ein Unternehmen zu gründen? Die meisten Geschäftsleute würden sagen, wenn der Markt steigt, wenn die Branche nach oben geht. Aber vielleicht ist der beste Zeitpunkt, ein Unternehmen zu gründen, wenn der Markt sinkt. Wenn Sie ein Unternehmen gründen können, wenn der Markt sinkt, dann wird, wenn sich die Dinge wieder drehen und ansteigen, Ihr Unternehmen nach einem Konjunkturzyklus explodieren. Wenn Sie ein Unternehmen gründen, wenn es aufwärts geht und Sie es wirklich gut machen, werden alle das alte Sprichwort sagen, jeder ist ein Genie in einem Aufwärtsmarkt. Jeder ist ein toller Investor in einem Aufwärtsmarkt. Wie viele von Ihnen besitzen Bitcoins? Das geht jetzt zu weit, oder? Das tut ein bisschen weh. Okay. Sie bauen Ihr Geschäft auf, wenn es aufwärts geht, und dann geht es abwärts und Sie gehen mit allen anderen unter. Wann ist der beste Zeitpunkt, eine Kirche zu gründen? Wenn die Menschen im Glauben wachsen oder den Glauben verlassen? Wenn sie ihn verlassen? Sehen Sie also eine Möglichkeit, wenn alle anderen Unglück sehen. Nummer 6. Holen Sie sich die richtigen Leute. Das ist sehr wichtig. Wir Menschen kommen einfach nicht darum herum, wir werden wie die Menschen, mit denen wir zusammen sind. Wir können einfach nicht anders. Es ist wirklich seltsam, es gibt 1 Million Studien darüber. Wir können einfach nicht anders. Wissen Sie, was der Hauptgrund dafür ist, dass Süchtige, die clean und trocken werden und jahrelang clean und trocken bleiben, rückfällig werden? Sie fangen an, mit ihren alten Freunden herumzuhängen. Ich kannte einen Mann, der 10 Jahre lang trocken war, zurück nach Hause zog und am ersten Abend, an dem er zu Hause war, mit seinen Freunden loszog, eine Überdosis nahm und starb. So was passiert. Wir hassen es, allein zu sein. Wir lieben Menschen und Menschen beeinflussen uns. Sie beeinflussen die Art, wie wir denken, was wir wollen, wie wir die Welt sehen. Eine Studie hat kürzlich gezeigt, dass die Leistung eines Menschen, der in einer Sportmannschaft oder in einer Organisation keine große Leistung erbringt, um 30% steigt, wenn man ihn mit einem Leistungsträger zusammenbringt. Also, treten Sie einer Gruppe bei, in der das Verhalten, das Sie sich wünschen, die Norm ist. Schließen Sie sich einer Gruppe an, in der Ihr Wunschverhalten die Norm ist, und es wird einfach passieren. Aber Bobby, Jesus sagt uns doch, wir sollten die Prostituierten und den Zöllner und den Außenseiter lieben. Hundertprozentig, auf jeden Fall tun wir das. Aber wenn man Jesus sieht, dann gibt es einen Kreis und dann gibt es noch einen inneren Kreis. Jesus liebt jeden, lädt jeden ein, seine Jünger laden jeden ein, aber die 12 sind etwas Besonderes. Die 12 sind etwas Besonderes, das ist wichtig. Es ist also beides. Nummer 7, das letzte, ist die Kirche. Wir müssen ja 7 Dinge haben. Werden Sie aktiv. Machen Sie ernst. Machen Sie ernst. Werden Sie aktiv. Es gibt eine Sache, die man die Kluft zwischen Wissen und Handeln nennt und die es in der westlichen Welt häufig gibt. Man studiert, studiert, studiert und man hat das Gefühl, etwas erreicht zu haben, aber man tut nichts. Mein Studium, ich habe doch was erreicht. Ja, Sie haben sich vorbereitet, aber nicht angefangen. Werden Sie aktiv, machen Sie ernst. Ich bin ein fröhlicher Mensch, ich lache gerne, ich habe Spaß und ich habe diese Kirche angewiesen, niemals einem religiösen Menschen zu vertrauen, der nicht über einen Witz lachen kann. Aber das Leben ist nicht albern, das Leben ist ernst. Es ist ernst. Verschwenden Sie Ihr Leben nicht, nehmen Sie es ernst. Wir nennen das Leben und Tod. Leben und Tod, das sind Ihre Entscheidungen, Leben oder Tod. Nehmen Sie es ernst. Ich hörte einmal jemanden sagen, dass das Leben ein ständiges Zurückhalten des Todes ist, der versucht, die Kontrolle zu übernehmen. Das kann sich manchmal so anfühlen. Ich denke, dass es so etwas in unserer heutigen Kultur gibt. Das ist wie ein Nebel, der immer versucht, einen zu ergreifen. Geben Sie ihm nicht nach. Machen Sie ernst. Werden Sie jetzt aktiv. Handeln Sie. Tun Sie etwas, das das, was Sie wollen, mit dem verbindet, was Sie gerade tun. Kaufen Sie ein Buch, finden Sie einen Freund, treten Sie einer Kirche bei, machen Sie den Anruf, schreiben Sie einen Brief, öffnen Sie das Word-Dokument, was auch immer es ist, gehen Sie zu dem leeren Bild und fangen Sie an. Fangen Sie an, tun Sie etwas. Wenn Sie diese Dinge tun und noch mehr, wenn Sie Ihr Leben Jesus anvertrauen und sich dem Wissen widmen, das er Ihnen gegeben hat, und wenn Sie sich weigern, aufzugeben, dann werden Sie anfangen, Früchte zu tragen. Und zwar genau dort, wo Sie gepflanzt sind, ganz gleich, wo Sie sind. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern viel. Sie werden sehen, dass Sie mit Jesus Christus immer alles hatten, was Sie brauchten, genau dort, wo Sie sind. Sie brauchten keinen neuen Wohnort, keinen neuen Ehepartner, kein neues Land, keinen neuen Staat. Sie brauchten alles, was Sie bereits haben. Sie werden anfangen, unglaubliche Frucht zu tragen, eine reiche Frucht, 30, 60, 100-fach. Und raten Sie mal, was passiert. Die Tür öffnet sich. Die Tür wird sich öffnen, wenn Sie dort, wo Sie sind, aufblühen und Frucht tragen. Vater, wir danken dir für alles, was du für uns getan hast. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Wir werden froh und glücklich sein. Wir beten, Vater, dass du uns alles gibst, was wir brauchen, um Frucht zu bringen. Besonders bete ich jetzt um Heilung für die Kranken. Und ich bitte in Jesu Namen, dass der Geist der Krankheit jetzt gebrochen wird. Und wenn Sie das jetzt wollen, öffnen Sie Ihr Herz und sagen Sie einfach zu sich selbst, ich glaube und ich empfange Heilung. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.
Schön, dass Sie gemeinsam mit uns Gottesdienst gefeiert haben, liebe Freunde. Das freut uns jede Woche aufs Neue. In seiner heutigen Predigt sprach Bobby Schuller darüber, wie wir alles erreichen können, was für uns möglich ist. Gott möchte, dass wir dort, wo wir sind, wachsen und gedeihen. Dann öffnen sich die Türen für uns. Gott hat den besten Plan für Ihr Leben. Glauben Sie das? Wenn Sie dazu Fragen haben, wir sind gerne für Sie da. Melden Sie sich bei uns. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Denn es ist schön, dass Sie zur Familie von Hour of Power gehören. Denn Hour of Power ermutigt, verbindet und berührt. Haben Sie heute das erste Mal Hour of Power erlebt und sich noch nie bei uns gemeldet? Dann schenken wir Ihnen die DVD oder die Audio-CD des heutigen Gottesdienstes. Erleben Sie diesen Gottesdienst zum Thema Anbetung, erlebe Gott, wo du bist, noch einmal. Wir freuen uns sehr, von Ihnen zu hören.